Wir haben die erste heidenchristliche Gemeinde in der ganzen Geschichte. Und wir haben zum ersten Mal Mission. Da wird bei uns ganz viel drüber gesprochen, was Mission ist und wie Mission geschieht. Und dann das Thema, das kennen Sie aus Ihrer Gemeinde auch. Wie baut man heute Gemeinde? Gibt es dicke Bücher, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Büchern es gibt. Wie wird Gemeinde gemacht? Gibt es ganze Kongresse. Aber am besten ist, Durchblick im Zeitgeschehen, wir gucken es uns einfach mal im Neuen Testament an. Wie das damals war, beim ersten Mal, im Original. Das Erste, was mir auffällt, gar keine große Sache war das. Fast heimlich. Da müsste man sagen, da müssen große Flugblätter verteilt werden, Plakate aufgehängt werden, da werden Mitarbeiter geschult, werden Kongresse gemacht. Nix. Kein Aufruf, keine große Erklärung, keine Konferenz, gar nichts. Keine Organisation, kein Strategiepapier. Also nichts davon erzählt. Das ist ein Markenzeichen vom Herrn Jesus, dass er das immer so gemacht hat. Kleine, unscheinbare Anfänge. Jetzt können Sie die Missionsgeschichte lesen. Als Hudson Taylor ausgesandt wurde, stand niemand am Ufer außer seiner Mutter in London. Und wenn die großen Missionare losgegangen, wenn die Gründungen waren, stand in keinem christlichen Blatt. Ganz, ganz klein und unscheinbar haben die großen Dinge alles begonnen. Weiß noch, wie Licht im Osten gegründet wurde, lang vor meiner Lebenszeit. Da waren ein paar Leute, die haben sich der russischen Kriegsgefangenen angenommen. Die haben gebetet und dann sind sie losgezogen. Und man kann bei jedem Missionswerk eigentlich untersuchen, wie das war. Bei der Lahü, wie das war. Da war ein Kreis von Brüdern und interessant, lasst euch überall erzählen. Guckt mal an, wie das war. Keine große Sache. Das Markenzeichen Gottes ist immer so gewesen. Und dann das Versagen der berufenen Leiter. Das Versagen der berufenen Leiter, der Apostel in Jerusalem. Hatten die ihren Kopf nicht bei der Sache? Warum haben die keine Mission getrieben? Niemand aus den Aposteln, obwohl es Jesus so klar gesagt hat, Mission gemacht. Das war die ganze Kirchengeschichte hindurch, dass die berufenen Leiter versagt haben. Im Reich Gottes wahrscheinlich überhaupt immer so. Die berufenen Leiter haben nichts gemacht, obwohl Jesus so klar gesagt hat, wir sollen in alle Welt gehen. Aber an der Mission, an dem Loslaufen, das kennen Sie auch, über Mission kann man toll reden, man kann oft sagen, wir sind eine missionarische Gemeinde, aber ob wirklich Hausbesuche machen und ob Leute sie auf den Weg machen, das ist immer noch eine andere Frage. Das Hinlaufen zu den Leuten ist ja wichtig. Da war eine Verfolgung, eine Katastrophe, eine Verfolgung nach dem Tod des Stephanus. Die wird in der Apostelgeschichte gar nicht groß berührt, sondern da heißt es ja, die aber zerstreut waren während der Verfolgung, die sie wegen Stephanus erhob. Stephanus war ja der mutigste Evangelist, obwohl er von Haus aus Sozialarbeiter war, der so Essen mit Rädern organisiert hat und die Kranken besucht hat. Aber er hat das herrlichste Jesuszeugnis gehabt. Das wollen wir in der Diakonie haben. Jesuszeugnis, er wurde wegen seines Jesuszeugnisses gesteinigt. Und dann ging eine Verfolgung los, bloß die Apostel blieben in Jerusalem und viele Gemeindeglieder sind um ihr Leben gerannt und sind nach Zypern und überall hin und sind nach Norden, ihr habt es besichtigt auf eurer Reise, Antiochia, das ist heute der äußerste Punkt der Türkei, nördlich von Libanon, Syrien, oben an dem Eck. Bei euch war es noch so toll, dass sogar wie er das besuchen wollte, die Geheimpolizei gesagt hat, da braucht er Genehmigung von der Geheimpolizei, wenn Christen dorthin wollen. So gefährlich ist das heute in der Türkei. Das ist der Ausgangspunkt überhaupt der ersten Gemeinde unter den Heidenchristen. Und für die Mission war es eigentlich die schlechteste Sache, was passieren konnte. Eine Katastrophe, eine Christenverfolgung und die Flüchtlinge sind unterwegs und laufen um ihr Leben. Das sind da oben hat man einen schönen Spatz noch drin. Aber der wird Sie wieder beruhigen unter meinen heilsamen Worten. Ja. 500 Kilometer weit sind die gelaufen um ihr Leben, um sich dort, ich versuche leiser zu sprechen, dann bleibt ihr in Ruhe. Und ist der gerannt, sind die Leute gerannt um ihr Leben und sind auch nach Antiochia gekommen. Antiochien. Es gibt 22 Antiochien im Altertum. Das ist das, in der Bibel gibt es nur zwei Antiochien. Da gibt es eins in der Zentraltürkei. Das kennen die Schnäppchenreisenfahrer, die da nach Antalya gehen. Und es gibt dieses Antiochien am Orontes. Das war die drittgrößte Stadt des Römerreichs. Nach Rom und Alexandria etwa 300.000 Menschen wohnten dort. Jetzt können Sie sich vorstellen, unter ihnen sind sicher manche, die waren auch Flüchtlinge. Und wenn man alles verloren hat, von was redet man? Oh, wir hatten so ein schönes Haus und was wir alles zurücklassen mussten. Und wie geht's jetzt mit meinem Garten und wie ist das alles? Ich habe viele Flüchtlinge gesprochen, die haben mir immer erzählt, wie viele Pferde sie gehabt haben und wie toll das alles war in ihrer Heimat, in Ostpreußen und so weiter. Und diese Flüchtlinge waren ganz anders. Die redeten das Wort. Die redeten nicht über ihr Leid. Und das ist das Erste, was man einmal merken muss. Haben die das nicht gespürt? Waren die so mutig? Die haben ihr eigenes Ich gekreuzigt. In der Jesus-Nachfolge sagt, es geht ja nicht um mich, ich habe einen größeren, ich diene für meinen Herrn Jesus. Und da ist schon das Erste, was man für die Mission braucht. Durchblick im Zeitgeschehen. Dass man nicht lebt. Heute ist das in den Gemeinden so üblich, dass man fragt, wie kann Gott das zulassen? Das ist die allerdümmste Frage, die man stellen kann. Gott kann alles. Hat auch noch nie eine Antwort drauf gehabt, weil Gott Gott ist. Aber das meint man, da können wir Abende damit zubringen. Sondern wichtig ist, dass dien dem Herrn mit Freuden. Bring dein Leben ein und tu was. Haben wir Mittag davon gesprochen. Tu was für den Herrn. Wieder Mission im Originalzustand und die fielen aus dem Rahmen. Es waren ganz andere Leute. Da war Jesus wirklich Herr ihres Lebens geworden. In der ersten Christenheit. Sie kamen in eine fremde Umgebung, redeten nicht über das Unrecht, das ihnen widerfahren ist. Die klagten nicht, wie bös die Welt ist. Ist alles richtig. Uns ist Unrecht widerfahren, kein Wort dafür, sagten, ja, wir haben eine schwere Lebensführung, sondern sie wussten, das legen wir Gott anheim und das müssen sie auch in ihrem Leben unter die Füße kriegen. Sie haben alle viel Schweres in ihrem Leben zu tragen. Und dann sagen sie, Herr, du hast es mir zugemutet und ich lebe jetzt mit dem, aber mein Lebensziel ist, ich will dir dienen. Mein erster Punkt war, das ist jetzt wichtig, die großen Dinge des Reiches Gottes beginnen klein und unscheinbar. Ein paar haben einen Stift dabei. Die großen Dinge des Reiches Gottes beginnen klein und unscheinbar. Die großen Dinge, Reich Gottes, große Weltmission, Anfang der Heidenmission, alles unscheinbar. Und das wissen Sie genauso auch in Ihrem Leben, wie das geht. Und dann kann das alles wachsen. Herrlich. Und untersuchen Sie die Reichsgotteswerke und Sie werden überall die Bestätigung finden, als Bodelschwing sein Betel begonnen hat, wie klein das alles angefangen hat. Aber im Gehorsam mit Jesus begonnene Wege. Das Zweite, was wir haben, Sie gingen in die Synagogen. Und Sie waren ja Juden, Juden, Christen, Jesus, gläubige Juden. Gingen Sie in die Synagoge, das waren ja die Freunde, und Sie verkündigten das Wort. Vers 19, sehen Sie nur, kamen bis Zypern, Antiochia und verkündigten das Wort niemand als allein den Juden. Sie verkündeten das Wort. Was haben die denn verkündet? Die haben, ja welches Wort denn? Das Wort von Jesus. Das war ja das, was sie entdeckt haben. Die haben nicht gesprochen über die Beschneidung und über die jüdischen Gesetze und die Reinheitsvorschriften. Die haben der Synagoge gesagt, das steht doch schon im Alten Testament, es gab ja damals das Alte, im Propheten Jesaja, da steht doch drin von dem Knecht Gottes, der die Last der Welt trägt. Und das haben wir gefunden, das ist Jesus. Und das haben sie gesehen, das steht in den Psalmen und allem, das ist Jesus. Sie verkündigt das Wort. Was heute eine schlimme Sache ist in der Christenheit, dass ganz viele sagen, ich möchte das wortlos tun. Das kann man nicht. Dann gibt es so ganz viele Leute, das ist ja toll, das hört man auch aus dem größten Mund der größten Kirchenfürsten, ich möchte warten, bis man mich fragt. Das hat sich schon mal einer gefragt. Sie fragen auch nicht den Bankbeamten, warum er so nett ist. Und sagt, ich bin ja Zeuge Jehovas oder was. Dann werden Sie auch nicht deshalb gleich ein Zeuge Jehovas. Also verstehen Sie, es gibt überall nette Leute. Auch Atheisten können wahnsinnig nett sein. Sie fragen dann nicht der Straßenbahnschaffner, warum sind Sie so lieb. Das meinen die Christen immer, wir seien eine Ausnahme in Moral und Höflichkeit, und die Christen sind oft das gar nicht, sind sehr ruppige Leute oft auch und komische Leute und herrschsüchtige Leute. Es ist eine ganz komische Sache, dass wir meinen, ich will durch meinen Lebenswandel überzeugen, dann muss ich immer sagen, was seid ihr für heilige Leute? Ihr müsst ja ganz tolle Leute sein, dass ihr meint, das würden die anderen meinen. Natürlich hat es keinen Wert, wenn wir Jesus verkündigen und nebenher uns bös benehmen. Das ist natürlich ein schlechtes Zeugnis. Aber allein durch mein Verhalten kann ich Jesus nicht verkündigen. Man muss den Mund aufmachen und man muss vom Evangelium reden. Ohne das ist noch nie einer Christ geworden, weil der Glaube aus dem verkündigten Wort kommt. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem zugesprochenen Wort. Es ist noch nie ein Mensch in den 2000 Jahren Kirchengeschichte anders gläubig geworden, als dass er das Wort gehört hat und gläubig wurde. Und das Wort hat ihn überwunden und der Geist Gottes hat ihn erleuchtet. Und darum muss man das reden, und das haben die gemacht, das Wort sagen. Und welches Wort war denn das? Das war das ärgerliche Wort vom Kreuz, die Torheit. Das ist ja ganz komisch, das müssen Sie auch noch wissen. Wenn Sie Ihren Arbeitskollegen sagen, ich glaube an Jesus, da dreht sich jeder um. Wenn Sie sagen, ich arbeite bei der Freiwilligen Feuerwehr, da gibt Ihnen jeder einen Ehrengruß. Wenn Sie sagen, ich bin hilfsbereit und lese einer alten, blinden Frau vor, dann sagen Sie, oh, du bist ein guter Mensch. Mit Jesus kriegen Sie nie ein Lob, weil der Name von Jesus verachtet ist, weil Jesus mit seinem Evangelium die Seite unseres Lebens aufdeckt, die der Versöhnung bedarf, der Vergebung, weil Jesus an die Wunde unseres Lebens rührt, dass keiner sich den Himmel verdienen kann mit seinen Taten. Wir sind alle schuldige Leute, werden allein gerecht durch das Blut von Jesus. Und deshalb muss man das immer wieder tun. Und da kriegt man keine Freunde. Ach, ich habe das so oft erlebt, wie Leute Christen geworden sind, so ein Opernfreund, Politiker und so, der FDP. Er hat gesagt, ja, meine Freunde, wenn ich denen von Jesus sage, na, hören die gleich nicht mehr zu. Dann sage ich, ja, es geht nicht anders. Ich kann es nicht auf eine charmante Weise rüberbringen. Ich weiß also bis heute noch keinen Weg, wie man es machen will. Es muss der Name ausgesprochen sein. Wie sagt der Paulus? Es wird törichter Predigt. Das hat er selber in Korinth erlebt. Die haben gesagt, das ist doch töricht, was du erzählst. Ein Ärgernis und ein Anstoß für die Hellenisten mit ihrer Bildung. Und deswegen müssen wir das sagen. Und die haben das gemacht in der Synagoge, das Wort. Das Wort ist übrigens beim Paulus immer ein Ausdruck fürs Evangelium, das Wort. Es gibt ja viele Wörter in dieser unserer deutschen Sprache. Aber das Wort, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Es gibt keine ideale Zeit. Du wirst es immer sagen und sagen, puh, da habe ich wieder was angerichtet, wie ich das Wort gesagt habe. Ärger dich nicht drüber, sondern predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, so sagt der Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. 2. Timotheus 4 steht das. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Und da waren einige, nicht alle Flüchtlinge, das ist überhaupt unbegreiflich, die gingen auch zu den Heiden. Also heute ist das ja witzig, wir haben das auch heute Mittag gesprochen, dass die Christen sagen, die Juden dürfen das Evangelium nicht hören. Damals war die verbreitete Meinung bei den Juden, die Heiden dürfen es nicht hören, obwohl Jesus ausdrücklich befohlen hat. Aber die Judenchristen waren so gefangen in ihrem jüdischen Glauben, der Petrus war ganz besonders in dem Gedanken verhaftet, dass da ein paar ganz schlichte Leute, die waren gar keine Apostel, gewusst haben, aber das müssen doch auch die Heiden hören. Das waren also die Nicht-Juden. Die Juden sagen ja sehr verächtlich, die Goyim, die kommen von den Heiden. Da gehören wir ja dazu. Und die haben das Evangelium weitergesagt, weil sie sagen, das geht alle an. Also das ist ein ganz schweres Begreifen. Darum verstehe ich auch, dass wir immer wieder Schwierigkeiten haben. Soll ich dem Handwerker, der da bei mir den Wasserhahn repariert, noch ein Zeugnis geben? Meine Großmutter hat keinen aus dem Haus gelassen ohne fürstliches Trinkgeld und ein Traktat. Ich möchte ihm noch was bezeugen, das ist eigentlich toll. Und dass man das weiß, ich bin ein Schuldner, hat der Paulus gesagt, ich bin das schuldig. Ich bin ein Lump, wenn ich das den anderen nicht sage, die nichts von Jesus wissen. Ich habe die Verpflichtung, ich muss das weitersagen. Und das ist Mission. Wir wollen doch das merken, was Mission ist. In der Urform. Und das war so ein Riesenschritt aus der jüdischen Kultur in eine fremde Kultur hineinzugehen, das hören wir oft bei den Missionaren, wie das schwierig ist, in einer anderen Kultur zu leben und die Menschen zu verstehen mit einer anderen Denkweise, wie ein Zigeuner tickt oder ein Afrikaner oder ein Asiate oder ein Eskimo, ganz schwierig. Und die haben sich einfach gewusst, das muss ich denen verkünden. Und eins vergessen wir natürlich immer wieder, dass Jesus und das Evangelium für alle Kulturen das Gleiche ist. Für die Japaner, genau das Gleiche, das biblische Evangelium. Und für die Indianer im Urwald, genau das Gleiche. Und für die Steinzeitmenschen, genau das gleiche Evangelium. Das ist ja auch bei uns heute so ein Hintergedanke, den uns manche moderne Theologen beschert haben, als ob man das Evangelium neu schreiben müsste für unsere Zeit. Ja doch, es hat sich doch so viel verändert. Wir fliegen Düsenflugzeuge und Raketen auf dem Mond und da gibt es, was weiß ich alles bei uns, ein Zerfall des Euros und was weiß ich, muss man die Bibel neu schreiben. Nein, interessanterweise, die Bibel ist zu allen Zeiten das eine gleiche Evangelium. Und alle Leute, die bis heute Christen geworden sind, sind durch das eine Evangelium geworden. Der Vater Schäfer liest dahinter im griechischen Neuen Testament, das ist die Ursache, wo jeder Theologe drauf zurückgreift. Griechische Neue Testament, Hebräische Alte Testament. Und das muss man überhaupt nicht verändern. Da muss man nichts wegschneiden und nichts weglassen, ob das wirklich die Eskimos waren oder die Japaner. Immer nur das eine Evangelium. Und das ist toll. Das ist natürlich die Frage, sicher, gibt es in der Form ein bisschen, wie wir es rüberbringen. Gibt es auch verschiedene Temperamente, wie wir das Evangelium rüberbringen. Aber interessant, die haben das Evangelium von dem Herrn Jesus weitergetragen zu den Heiden. Die wussten, das geht alle Menschen an und ich bin ein Schuldner und ich muss es ihnen sagen, auch außerhalb der jüdischen Welt. Und sie predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Das Wort Herr meint hier der Kyrios, der absolute Herrscher der Welt, der über alles das Sagen hat. Herr. Ganz, ganz großer Titel. Der größte Titel, den es für Jesus gibt. Er ist der absolute Herr. Und von ihm haben sie auch von den Heiden gesprochen, dass es für die ein Anstoß war. Das wissen wir von Paulus im Korintherbrief. Die haben sich in Ärgernis gesagt, das kann man doch nicht so einen Quatsch erzählen. Aber jetzt ist nochmal wichtig für uns, dass wir von Jesus reden müssen. Es genügt nicht, von Kirche zu reden oder über die Pfarrer zu reden. Oder sagen, wir reden über katholisch-evangelisch. Manche meinen, das sei ja Mission. Oder wir singen Abendlieder im Kindergarten. Das ist doch auch schon Mission. Oder wir schenken eine Kerze zur Taufe oder irgendwas. Das ist nicht Mission. So, Mission ist von Jesus reden. Und ich höre es dann immer wieder, wenn ich solchen lieben Gästen begegne wie Ihnen, dass sie sagen, bei uns in der Gemeinde ist es so, seit Monaten nie mehr der Name von Jesus vorgekommen. Da sehen Sie die Not, heute Durchblick im Zeitgeschehen, dass in unserer Christenheit eine ganz große Krise ist, aber das ist überall. Die waren doch gar nicht beauftragt. Da war niemand da, der mit denen einen Kurs gemacht hat und gesagt, jetzt trainieren wir das mal, Evangelisationskurs. Wie sind denn die draufgekommen, dass sie den anderen von Jesus erzählen müssen? Wie sind die draufgekommen? Weil es Jesus selber gesagt hat. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wollen Sie, dass Jesus eins am jüngsten Tag sich zu Ihnen bekennt, dann müssen Sie von ihm reden, auch vor den Ungläubigen. Ganz gleich, was das Echo ist. Das ist eine allgemeine Christenpflicht. Wenn wir das nicht tun, werden wir Jesus ungehorsam. Brauche ich gar keinen extra Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen, hat Jesus gesagt, ihr sollt meine Zeugen, bitte. Das werden Sie selbstverständlich tun, wenn draußen ein Verkehrsunfall ist, eine Polizei kommt, wer hat es gesagt, ich habe es gesagt, ich kann es bezeugen, wie es ist. Genauso können Sie sagen, Jesus ist der Herr. Ist doch egal, was die Leute über Sie denken, ich weiß, was wahr ist. Er lebt wirklich, hat den Tod besiegt, er ist mein Herr und ich gehöre ihm. Und das, was in der Bibel drin steht, ist die Wahrheit. So schlicht ist die Christenbekenntnis. Aber wir wären ja Schufte, wenn wir den Mund zulassen würden, bloß weil der andere das nicht glaubt. Das darf uns niemand ausreden und das ist nie auf Profis beschränkt. Das Christenzeugnis ist nie auf Profis beschränkt. Die Profis machen sogar am allerschlechtesten. Das war immer eine Sache und die Apostel waren ja auch keine Profis. Was ist ein Profi überhaupt? Also deshalb ist das wichtig. Die Leute waren so erfüllt von Jesus, was sie gehört, gesehen hatten, die Taten von Jesus haben die Apostel dann immer der Gemeinde nochmal erzählt und haben sie alles miterlebt. Und da waren die Leute so erfüllt und begeistert und jetzt können sie ihren Mund nicht halten. Und darum reden sie und erzählen das alles. Das ist keine Last, das ist keine Pflicht, sondern das ist Freude. Der schönste Dienst, den wir machen können, ich weiß immer noch bei unseren Straßeneinsätzen, wenn wir auf die Fußgängerzone Königstraße gegangen sind. Meine Frau hat ja den tollen Jugendchor dann geleitet. Das war super. Da haben sie ja nagelneues Klavier mitgenommen, es sah so toll aus. Und dann unsere Jungen, wenn die so toll spielen, wie der Peter aus, mit Schwung und so, da sind die Leute stehen geblieben. Aber wir hatten immer so einen Bammel davor, dorthin zu gehen und dann so klar von Jesus zu reden. Auf der Fußgängerzone. Aber wir sind jedes Mal ganz beglückt nach Hause gekommen. Ich habe immer gebetet, hoffentlich regnet es, aber es hat nicht geregnet, dann wäre es ausgefallen, wegen Klavier. Aber man ist immer beglückt, man ist nie unglücklich. Man sagt, Mensch, tolle Gespräche, wie die Leute offen waren. Und wir haben immer gesagt, wir verteilen keine Zettel dort. Wir machen alles mit dem Mund. Das ist auch ganz wichtig. Mit dem Zettel verteilen, das kann man ja auch, wie der für die NBW wirbt und für den neuen Tarif, vom Elstrom und so. Aber wir wollen keine Zettel verteilen, sondern ich will mit meinen Worten, sagt mit euren Worten, mit dem Gespräch. Mit den Leuten, sprecht sie darauf an, kennen Sie Jesus? Ich sag's Ihnen, das ist die Lösung Ihrer Probleme. Ganz schlicht. Müssen Sie gar nichts dazu sagen, als erzählen, was ihr lebt. Er hat den Tod besiegt. Es gibt keine andere Hoffnung im Leben und im Sterben als er. Das Bekenntnis, ich kann mit meinem Leben vor Gott nicht bestehen, ist ja immer das wirksamste Bekenntnis heute, auch bei Muslimen. Ja, du bist ein guter Mensch. Ich bin kein guter Mensch. Ich habe ein ganz böses Herz. Und ich habe viel Böses. Jeden Tag drückt mich meine Last. Und ich bin meiner Frau viel schuldig geworden und meine Kinder. Aber ich bin froh, dass Jesus mir die Sünden vergibt. Das haut bei einem Muslim die Sicherungen raus. Das gibt es überhaupt nicht, dass es eine Vergebung der Schuld gibt. Jeder Muslim sagt, ich werde am jüngsten Tag dafür gerade stehen. Ich mache so schöne Erlebnisse in der Chemiefachschule Flath mit unserem Gesprächskreis. Das war am Bußtag, hatte ich da auch eine Versammlung und da waren zwei Muslimas wieder da, die sind die mutigsten und da haben wir drüber reden wollen, warum so ein Bußtag überhaupt gut ist. Und es gibt in unserem Leben so viel, was wir vor Gott bekennen müssen. Und da waren die so vorlaut, war toll, ja, wenn die Mut haben, so, das würde mich jetzt schon interessieren, was es bei Ihnen ist. Und ich sage, oh, wenn Sie ahnen, was ich eine Ich-Sucht habe und wie viele schmutzige Gedanken durch meinen Kopf durchgehen. Da habe ich gesagt, das habe ich mir auch. Und dann sage ich, aber wer vergibt es euch? Das muss ich am jüngsten Tag mit Allah selber ausmachen. Ganz interessant, ganz offen. Und dann sind sie nachher extra hergekommen, wir wollten ihnen nochmal die Hand geben, das war für uns ganz neu, was wir da gehört haben. Also nicht anklagend von der anderen sagen, du hast Sünde, das wird nie gut, das will niemand hören. Sage, ich habe Sünden. Und ich bin das schönste Zeugnis, ich habe Vergebung. Und deshalb ist es so schlimm heute in unseren Gemeinden, dass wir das nicht mehr fröhlich verkünden. Jede Predigt sollte das doch zum Inhalt haben, auf Jesus hinzuweisen, ganz direkt, jede Bibelstunde. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, wenn dein Blut nicht für die Sünder hätte, das ist doch der Inhalt. Und da dürsten wir doch danach und dann gehen wir erquickt wieder nach Hause, dass wir es in allen Variationen wieder hören. Was hindert uns denn daran? Ich kann es gar nicht mehr hören. Ach, wenn ich das heute so in der Theologie da höre, du musst einen starken Glauben haben. Was ist denn das? Mein Glaube wackelt doch. Und was denken Sie, wenn einmal die Prüfungen und die Anfechtungen bei mir kommen? Wenn Gott mir was Schweres zumutet, da ist alles weggeblasen, da bleibt nur noch der Heiland, der dich hält. Und den können wir einander verkünden, sagen wir, und wir beten für dich, dass Jesus dich jetzt stärkt in den schweren Stunden deines Lebens. Mein Glaube lebt doch davon. Lesen Sie mal bei Ludwig Hofacker, sagt, ihr stellt euch das alles so toll vor. Und ihr wisst gar nicht, wie ich angefochten bin. Und mein geisteskranker Bruder sitzt neben mir auf dem Sofa. Ich habe nicht so eine Stimmung wie ihr im Missionshaus in Basel, wo man da und fromme Lieder singt. Aber ich habe einen Heiland, der mich nicht loslässt. Das war die Predigt von Ludwig Hofacker. Und die hat eingeschlagen in Württemberg. Also nicht mein starker Glaube und nicht von einem guten Gott reden, das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Gott ist auch ein heiliger Gott und ein zürnender Gott. Mensch, passt das doch nicht in eure... Das ist wie das Wort zum Tag morgens, wo man im Radio hört, dass ja die Quatsch persönlich. Aber dass man wieder das Evangelium weiter sagen, davon lebt die Gemeinde. Und dann sagt man andere, du kannst doch nicht mit der Tür ins Haus. Warum denn nicht? Man hat doch gar nicht viel Zeit. Die Leute wollen auch nicht lang zuhören und sagen, um was es geht, klipp und klar. Und viele Leute, die dich heute kritisieren, werden später einmal sagen, danke, dass du mir klar den Weg gewiesen hast. Dass du nicht von vielerlei gesprochen hast. Oft meint man ja heute bei Kirchen, man müsste zuerst alle Weltprobleme lösen. Man müsste Stellung nehmen zum Wolfsrücktritt und man müsste zu Irans Atombombe Stellung nehmen und zur Verdi-Streik und überall. Man müsste überall mitreden zu den Weltproblemen. Das hätten die Leute vielleicht auch noch gern gemacht. Warum ist das alles so schlimm? Warum sind sie Flüchtlinge? Die Weltprobleme lösen wir nicht, das hatten wir heute Morgen. Die Weltprobleme lösen wir nicht, da haben wir keine Vollmacht. Und wir haben eine Botschaft und davon wissen wir einfach Bescheid. Anderes wissen wir auch nicht. Warum gibt es einen Teufel? Weiß auch nicht warum. Und warum stirbt jemand? Und warum hat der andere so viel Pech und ist arbeitslos? Ich weiß auch nicht warum. Ich kann keine Antwort auf die Rätsel der Welt abgeben, aber ich weiß, dass Jesus jeden hört, der zu ihm ruft und Jesus alle will und will, dass alle gerettet werden und das reicht mir. Seine Zusagen gelten mir. Dann sagen wir heute oft, wollen das die Leute hören? Das ist auch so eine dumme Sache. Was wollen die Leute denn hören? Die Leute wollen hören, ob Bayern München 4-2 im Elfmeterschießen gestern Abend gewonnen hat. Oder die wollen wissen, wann wieder die Benzinpreise sinken. Oder ist doch alles, ist doch mir uninteressant, was die Leute wollen. Die Leute sind doch fern von Gott, das ist doch nicht mein Urteil. Sondern ich will ihnen sagen, dass Gott diese Welt geliebt hat. Das Ungeheuerlichste ist geschehen. Das Evangelium von Jesus. Jesus stirbt für die Schuld von Menschen. Und die stehen um sein Kreuz rum und lächeln und sagen, ob das Gottes Sohn ist. Und dann lästern sie. Und er stirbt und sagt, Vater, vergib ihnen das brennendste Problem. Sie können nicht in den Himmel kommen, ohne dass eine große Vergebung geschieht, die sie zurückführt. Und dann nimmt er den einen Schächer noch mit. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tollste Geschichte. Wir schulden, dass die Menschen gar nicht drum rumreden und meinen, wir können das mit geschickten Worten. Alle unsere Worte sind ungeschickt, aber Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn mein Vater. Und das wissen wir. Gott muss das Entscheidende bei den Menschen sagen. Anders geschieht nie Mission. Noch nie hat ein Mensch einen bereden können. Billy Graham auch nicht mit seinen Worten und die Corrie ten Boom auch nicht mit ihren Worten. Sonst war immer der Heilige Geist, der das Licht aufsteckt. Immer. Und das muss sein. Und darum kann ich bloß ganz schlicht mein Zeugnis geben. Natürlich, wahrhaft und echt. Und ich finde es auch so wichtig, dass Jesus gesagt hat, das Feld ist reif zur Ernte. Als er die Samariterin getroffen hat am Brunnen, Jakobsbrunnen, das Feld ist reif zur Ernte. Und ihr werdet die Erfahrung machen, dass das Feld reif ist zur Ernte. Macht Besuche im Krankenhaus. Bei uns hat man selbst im Krankenhaus Bethesda in Stuttgart von der Landeskirche die Seelsorgedienste abgeschafft, damit man Geld spart. Geh doch mal zu der Kranke. Nicht lang reden. Erzählt ihnen, Jesus lässt dich nicht los. Sagt's ihnen mit einem schönen Liederversen und betet mit den Leuten noch. Wisst doch, die Welt hungert nach Jesus. Ich bin überzeugt, heute Nacht, da unten in Langensteinbach, leben Leute, die sich überlegen, ob sie heute Nacht nicht umbringen, weil sie in diesem Leben keinen Sinn mehr sehen. Verzweifelte Leute. Und wir versagen. Wir sitzen da zusammen und singen fromme Lieder. Herr, gib uns doch den Blick für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, dass wir merken, die Not, mit der sie nicht mehr fertig werden, dass wir ihnen die große Antwort des Evangeliums sagen. Die Welt hungert nach Jesus. Sie hungert nicht nach Kirche. Von Kirche hat sie den Rand gestrichen voll. Sie hungert nach Jesus. Und das ist ganz wichtig. In allen Religionen. Das kommt nicht so ins Tagelicht, dass sie da millionenweise umkippen gleich und sagen Halleluja. Sondern das wird man merken im ganzen Missionsdienst. Wenn wir das auf einmal hören, wie lange haben oft die Missionare wirken müssen. Und dann auf einmal ist durchgebrochen. Diese Riesenernte heute. Ich sage ja, China ist enorm mit 100 Millionen gläubiger Jesus-Leute. Trotz aller Verfolgungen und Behinderungen in China. Was in Afrika aufgebrochen ist. So unglaublich. Das ganze Heidentum ist in sich zusammengesackt. Der Hunger nach Jesus, aber nur Jesus ist es. Die wollen keinen Papst und keine Kirchensteuer und sonst was. Die wollen keine Rituale. Die wollen Jesus haben, der Heiland. Und das ist wichtig. Christus wohnt in uns und er ist der Herr meines Lebens. Und es gibt kein anderes Heil und keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem Menschen gerettet werden. Darum müssen wir es Ihnen sagen. Also Durchblick aus Zeitgeschehen ist das Zweite gewesen, dass diese Leute das Wort verkündigt haben und von Jesus gesprochen haben. Und auch aller Welt das sagen, ich bin ein Schuldner und muss es ihnen weitersagen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und darum ist das erfolgreichste Unternehmen, wo man seine Kraft widmen kann. Nicht, weil ich es kann, es kann niemand, sondern in der Treue, Gott will das und dann machen wir es. Und drittens heißt dann Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Wenn die Hand des Herrn nicht mit ihnen geht, kommt nichts raus. Deshalb brauchen wir nicht dicke Bücher und nicht große Diskussionen, sondern wir brauchen, ich muss wissen, Herr Jesus, gehst du mit? Wenn ich jetzt diesen schwierigen Besuch mache, Herr Jesus, ich möchte Gespräch führen mit meinem Enkel, Herr, segne du mich. Und mach du aus dem Gespräch was. Du hast den Schlüssel zum Herzen. Mir immer so gewesen, wenn man Treppen im Krankenhaus hochläuft, was mache ich jetzt da oben? Was soll ich sagen? Ist viel durch den Kopf geschwirrt. Herr Jesus, gib dir, dass ich auch nicht blöde Worte mache und nicht Floskeln bringe. Herr, jetzt musst du zu diesem Menschen reden. Und es wird sich ganz überwältigt, wenn man merkt, oh, das ist auf einmal eine offene Tür. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Deshalb ist das Geld nie das Problem einer Gemeinde. Das wird ja überall gesagt. Neulich habe ich das auch mal im Vortrag gesagt, da war ein Synodal in der Bank gesagt, es müssen aber die Leute doch sagen, dass wir in Württemberg so große Geldprobleme in der Landeskirche haben. Nein, wir sind die reichste Kirche der ganzen Welt, Mensch, in Deutschland durch die Kirchensteuer. Redet doch nicht von den Geldproblemen. Sondern was uns fehlt, ist, dass die Hand des Herrn mit uns nicht ist und dass der Heilige Geist gewichen ist. Das ist das größte Problem. Wir sind geistlos geworden, ohne Heiligen Geist, und Jesus ist gewichen. Was unsere Schwestern so bekümmert, warum gibt es keinen Nachwuchs in den Mutterhäusern? Herr Jesus, tu doch du nochmals, und du hast doch gerufen. Das kann kein Mensch machen, der beste Prospekt macht es, kein Grafiker kriegt das hin. Und deshalb ist nicht Zeit und Kraft und was weiß ich wieder, und wir brauchen Mitarbeiter und allem, sondern ohne die Hand des Herrn kann keine Gemeinde gebaut werden. Das hat ja der Herr Jesus selber gesagt. Ich will bauen meine Gemeinde. Deshalb, es hat noch nie einer Gemeinde bauen können. Auch nicht in eurer Gemeinde. Da war die Hand des Herrn bei euch und hat es so gefügt. Und an anderen Orten macht es der Herr anders. Und in der Baptistengemeinde läuft es ein bisschen anders als in der lutherischen Gemeinde. Ist doch toll. Und der Brüderversammlung läuft es wieder ein bisschen anders. Aber der Herr muss dabei sein. Und der Herr muss das machen. Und das ist gar nicht so wichtig, weil er allein Frucht wirken kann und segnen kann. Der Herr baut seine Gemeinde durch treue Zeugen, eine große Zahl wurde gläubig. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes, die Hand des Herrn, die das wirkt. Man kann sich heute verzocken. Wissen Sie, was das Wort ist? Wenn man falsch spielt. Und die verzocken sich alle mit einem Riesenaufwand. Ich möchte ein neues Leben machen in meiner Gemeinde. Und es ist rührend, was da Leute wagen und sie einsetzen. Jetzt wird es immer mehr Mode, dass man zu jedem vernünftigen Bibelabend noch ein Abendessen richten muss. Ja, welche Mitarbeiter wollen das eigentlich noch schaffen? Ja, wir wollen das ja schön machen. Aber dann sind mal die Mitarbeiter, die sagen, das ist nicht wichtiger, Gebetsgemeinschaft wäre wichtiger, bevor wir zusammenkommen. Das ist doch schön, ich esse ja auch furchtbar gern. Aber wir müssen wissen, wozu haben wir denn die Kraft und woraus ist an erster und was ist an zweiter Stelle wichtig. Und das ist wichtig, was wir brauchen, wenn wir neues Leben wollen. Es ist ja schön, dass wir neue Modelle haben und Ideen, aber wenn Jesus nicht mitbaut, ist alles für die Katz. Und wir erreichen nichts. Und deshalb war es in Antiochien so kleiner Anfang, macht gar nichts aus, unscheinbar. Unbedeutende Leute, kein Profi dabei, aber der Herr Jesus war mit ihnen und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Da legen wir auch Wert drauf, dass es zu einer Lebenswende kommt, dass man vom Bösen lässt und sagt, da hat sich was total verändert. Da ist die Ehe neu und das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern war neu. Und im Geschäftsleben war das der Umgang mit den Kollegen neu. Bekehrung, das ist eine Wende um 180 Grad, wo man vom Bösen lässt In der Kraft von Jesus, Bekehrung, ganze Hingabe. Und darum geht es uns nicht nur darum, die Besucher zu zählen und sagen, wie viel kommen, auch in Statistiken zu führen, sondern es geht um Jesus-Nachfolger, um Leute, die mit Jesus leben, die der Sünde absagen und die ihr Leben Jesus als dem Herrn zur Verfügung stellen. Und Jesus bekennt sich dazu. Und das ist genauso im Hinduismus, im Buddhismus oder im Kommunismus, wo überall Atheismus. Menschen folgen Jesus nach. Und es ist auch heute so, in der wirklich lebendigen Missionsarbeit ist das so. Das Wort Mission kommt nicht einmal vor, sondern Zeugnis von Jesus. Und die wurden gläubig und in die Nachfolge von Jesus getreten. Und das war schön, dass auch hier die Zahlen gar keine Rolle spielen. Das sollte man auch weglassen. Gar nie im Neuen Testament wichtig, ob das 2 oder 3 sind, wenn Jesus nur dort ist. Oder ob das 4.000 waren in Pfingsten, die sich bekehrt haben, 5.000. Die Zahlen spielen im Neuen Testament keine wichtige Rolle. Es kann der Herr so und so tun. Es kann sogar mal sein, eine Gemeinde geht zahlenmäßig zurück und sie wächst innerlich auf Christus hin. Gibt es auch in der Erweckungsbewegung. Wir wollen auf das schauen, dass der Herr dabei ist und die Sehnsucht nach Jesus aufbricht und gläubig werden und bekehren sich zum Herrn. Zu Jesus als ihrem persönlichen Herrn zu leben und nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sie haben ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Auf dieses Wachsen kommt es an. Immer mehr auf Jesus hin wachsen. Ich bedauere es, dass man heute viel zu viel über die Größe der Gemeinde spricht. Das verstehe ich natürlich, ist im Geschäftsleben wichtig, der Erfolg zu messen in Zahlen. In Glaubensdingen kann man das nie messen. Auch in der Mission kann man das nie in Zahlen messen. Wir hatten einen Vorsitzenden in unseren Werken, der hat uns verboten, auch in den 26 Jahren, wo ich Geschäftsführer war, irgendwelche Zahlen je zu nennen. Nicht einmal zu addieren, wie viele Leute wir ausgesandt haben und noch nie zu sagen, wie viele Leute wir in der Welt ausgebildet haben. Und sonst, weil er sagt, das macht euch nur stolz und da liegt kein Segen drauf. Lasst das den Herrn sein Geheimnis sein, er sieht dahinter und wir sind ein armes, geringes Volk und wir wollen nicht mit Statistiken protzen und angeben. Das ist ja heute Mode, wir sind eine stark wachsende Gemeinde, wir sind die nettesten Leute, die die Stadt überhaupt zu sehen hat. Seid vorsichtig, dass Christus in unserem Leben überhaupt Raum gewinnt, das ist so wichtig. Und dann war schön, dass sie auch den Kontakt mit Alten gesucht hat. Das habe ich dem Andreas schon gesagt. Ich finde das toll, wenn man so uralte Leute wie mich auch noch einlädt hier. Da hat er gesagt, das machen wir gern. Aber das ist ja schön, es liegt auch ein gewisser Segen drauf. Wer hat es heute Abend Tisch eine gesagt? Ach, das war der Conny Straub, er hat im Leben oder was, immer durch alte Leute großen Segen. Ich übrigens auch. Hans Brandenburg war so bald an die 80 und hat mich tief geprägt und kann ich viele Leute nennen, die alte Leute waren. Und die haben auch gesagt, wir müssen Kontakt haben mit der Gemeinde von Jerusalem. Wissen Sie, neue Gemeinde ist eine gewisse Gefahr. Aber sie wollen die Kontinuität mit den alten Aposteln haben. Die brauchen wir. Die Einheit der Glaubenden. Nicht organisatorisch. Das wollen wir nicht. Da halten wir gar nichts davon. Auch nicht gleiche Riten und Rituale brauchen wir auch nicht. Auch nicht gleiche Formen. Aber wollen die geistliche Einheit mit dem Petrus und mit dem Jakobus und mit dem Johannes. Da wollen wir eine Bruderschaft haben. Und deshalb haben sie auch da ist der Barnabas gekommen und es war für sie ganz wichtig anzuhören, dass der sagt, ist unser Gemeindeleben in Ordnung. Berufene Christen mit Erfahrung, mit Weisheit, das wünschen wir heute auch unseren jungen Leuten. Hört auch noch auf die Alten, die, auch wenn es euch manchmal juckt, aber hört mal zu, was die zu euch sagen. Das gehört in einer Gemeinde zu und hoffentlich ist bei euch das Gespräch nicht abgebrochen. Auch mit den Säulen der Gemeinde von Jerusalem und sie sandten den Barnabas. Das war ja ein toller Mann. Der Barnabas war ein Hirte, ein Mann voll Heiligen Geistes. Er hat ja schon damals so wunderbar gewirkt in der Urgemeinde durch das Opfer auch seines Ackers, den er hergegeben hat. Barnabas war immer auch als Begleiter des Paulus ein ungemein herzlicher Mann. Er hat ja da seinen Neffen Johannes Markus mitgenommen und das ist miteinander in Streit gekommen, der Paulus, weil der hat den Johannes Markus nicht gleich aufgeben wollen. Das war so toll, ein Barnabas, der konnte mitfühlen und sagt, ich gebe ihm eine zweite Chance. Der ist ja auf der Missionsreise einfach getürmt. Sagt, ich will heim zu meiner Mama, ich habe Angst. Und dann hat der Paulus gesagt, ich nehme den nie mehr mit. Und der Barnabas sagt, der kriegt eine zweite Chance. Das brauchen wir in der Gemeinde auch. Sollte einer von einem Fehler übereilt werden, heißt im Galaterbrief, so helft ihm wieder zurecht mit einem sanftmütigen Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Das ist nicht im Sinn von Jesus, dass man gleich sagt, den schmeißen wir raus. Sondern dem geben wir nochmal eine Chance. Wunderbar. War der Barnabas. Der hat es ganz toll gekonnt und er ist hingekommen und sah die Gnade Gottes. Was ist denn Gnade Gottes? Dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit mit schwachen Menschen wunderbar gewirkt hat. Und die Gnade Gottes, die wollen wir auch erkennen in unserem Leben und in dem Werk von so vielem, was wir um uns sehen. Da hat er richtig gemerkt, das war nicht von Menschen gemacht, sondern von Jesus gemacht. Und darum mahnt er, bleibt bei Jesus im Gehorsam. Er mahnte sie mit festem Herzen beim Herrn Jesus, bleibt ganz treu bei ihm. Alles andere ist nicht wichtig. Alles andere ist nicht wichtig. Können wir viele verschiedene Meinungen haben. Wir können politisch verschiedene Parteien wählen und sonstige Erziehungsziele. Aber Jesus muss man bleiben. Dass wir nicht von Jesus und seinem Wort abweichen. Das ist die Linie, die uns verbindet. Und er wurde froh, das ist herrlich. Und nichts auf dem Wort Gottes abbiegen und dabei bleiben. Das ist so wichtig. Und jetzt hat er das vierte Mitarbeiter gesucht. Nicht jeder kann bei uns mitarbeiten, das ist ganz klar. Haben meine immer, der wächst rein, das geht nie gut. So halbe Christen sagt, der kann mitarbeiten, die schimpfen dauernd und brudeln und die machen es noch nie mit Freude. Sondern wir brauchen Leute und plötzlich kommt der Barnabas, da war doch einer, den hat man vergessen. Der war ja viele Jahre in Arabien, in der Versenkung, der Saulus. Und jetzt holt man den Saulus. Und der Saulus war ja schon lange vom Herrn Jesus berufen, bei seiner Bekehrung. Das soll doch mein Zeuge sein. Toll, der Heilige Geist muss uns erst das aufschließen. Der Barnabas war ein Mann, der gehört hat, was der Heilige Geist ihm gewiesen hat. Und dann geht er dorthin und sucht den Saul. Es war nicht leicht, den zu finden. Da hat man nicht im Internet, im Telefonbuch nach der Adresse suchen können, wie heute. Und dann muss er rumfragen, wo ist denn der Saul? Der war ja ganz in der Stille zurückgezogen, findet den. Und das war der große Mann. Jetzt bringt die Gemeinde von Antiochien den Paulus endlich Saulus zu seiner Berufung als dem größten Missionar aller Zeiten. Und in Antiochien blieb die Heimatgemeinde für den Saulus, die Aussendungsgemeinde. Immer wieder zurückgekehrt bei seiner Missionsreise. Und er hat die Brüder von Antiochien gefragt, soll ich die Missionsreise machen? Und erst wenn sie alle zugestimmt haben, ging das. Er wollte Einverständnis haben. Paulus hat sich dem unterordnet. Er war nicht der Mann, der sagt, ich habe den Heiligen Geist. So, und ich weiß, was richtig ist. Er hat gehört auf die Brüder. Das ist eine Wirksamkeit der Führung Gottes. Frag die Brüder und Schwestern, was sie dazu sagen. Leg deine Entscheidung vor und lass sie bestimmen. Und dann hat Jesus schon lange erkannt gehabt und berufen hat und hat auch gemerkt, dass Jesus ihn erwählt hat. Und jetzt kommt ein wunderbarer Spitzname auf. Ein Name, der treffender kann man es nicht mehr sagen. Wie hat man die genannt in Antiochien? Christen, Christusleute. Peter Schneider hat mal so schön auf dem Killesberg in der Hofacker-Konferenz gesagt, einer, der immer Yoga macht, den nennt seine Freunde Yogi, weil er immer Yoga macht und immer davor spricht. Bei uns Christen soll es genauso sein, dass wir von so von Christus reden, der andere ist der Spitzname. Zum ersten Mal ist der Name erfunden worden. Die Leute haben gesagt, die redet immer von Christus. Das ist eine tolle Sache. Wenn die das gemerkt haben, dann geht es immer nur um das eine, der Messias, der Gesalbte Gottes. Und vor allem ist es wunderschön, wenn das auch stimmt, der Spitzname für uns, dass wir Leute sind, die nicht mehr unser Ich leben, sondern ich gehöre Christus. Er hat mein altes Leben durchgestrichen. Ich bin sein Jünger und will ihm gehören. Und das war nicht bloß ein Spruch, sondern das haben die anderen Leute jetzt auf einmal gemerkt. Da ist etwas anders bei denen. Das darf man ruhig sagen, das darf man merken. Aber das Wort gehört auch dazu. Aber dass man merkt, sie brennen für Jesus. Und darum ist so wichtig, dass wir unsere Dinge alle vor Jesus ordnen, dass das passt. Ein Name muss ja passen. Denn mein Name ist ein komischer Name, Windrich. Gibt es in Deutschland vielleicht 12 oder 13? Was soll der Name? Meine Eltern hatten die tolle Idee. Bei uns passt der Name nicht, aber da passt der Name. Toll. Ein Name, der passt. Christen wollen wir sein. Ich sage gern Jesus-Leute. Wenn es darum geht, egal, Lutheraner, reformiert, baptistisch, methodistisch, Jesus-Leute. Darum geht es und so sollen wir uns nennen und uns sein. Und dann, das Letzte, der Plan von Gottes kam zur Erfüllung. Dass irgendwo das Ganze Gott gebaut hat. Warum? Am Schluss, die letzten Verse sind nochmal ganz wichtig. Das spielt heute ganz arg große Rolle, sogar die beherrschende Religion. Wie macht ihr es mit der Sozialarbeit? Das war bei den Christenleuten immer die selbstverständliche Folge, auch heute. Die Väter, die einst die Bibelkonferenzstätte gebaut haben, wollten auch ein Krankenhaus bauen. Dass dann Gott es durchgestrichen hat im Rahmen der großen Finanzen, das sind Führungen Gottes. Aber das war immer so, wo Jesus Leute waren, waren sie immer Leute der Tat. Es hat noch nie einen Missionar gegeben, der nicht Lebensmittel verteilt hat und um die Kranke sich gemüht hat und Schule aufgegeben hat. Hat es überhaupt noch nie gegeben. Den müsste man mal nennen, wo es denn gegeben hat. Und deshalb ist es immer selbstverständlich eine Frucht meines Tuns. Und ich weiß ja, was ihr alles an Liebe tut und unterstützt an Werken. Das ist eine Frucht, dass ihr plötzlich hören, da kommt der Hungersnot und sagen, da geht man natürlich davon her. Das ist ja ein Vorrecht, dass wir helfen dürfen, wo wir gebraucht werden. Und das Herrliche ist, dass hier etwas sichtbar wird, wie Gott sein Reich baut, auch in unseren Tagen. Die Heilsgeschichte für die Nationen. Und ich denke, wir werden in der Ewigkeit erstmal bestätigt finden, wie das alles anfing in Brasilien und irgendwo in Südafrika und wo. Wir dürfen mitmachen. Und das ist das Tollste, dass wir gebraucht werden in diesem Dienst und dass wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Und dann, wenn der Herr fragt, wer will mein Bote sein, dass wir sagen, Herr Jesus, toll, wenn wir mit unserem Leben noch was tun dürfen. Wir wissen ja nicht mehr, lebt man noch ein Halbjahr, lebt man noch zwei Jahre. Ist alles eine Gnade. Herr Jesus, gebrauche mich, tot oder lebendig, ich will dein Zeuge sein. Der Ernst Schrupp hat es so schön gesagt, als er dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Herr Jesus, mach mich zu einem gnädigen Nächsten, dass ich dem Unbekannten, der bei mir im Zimmer liegt, ein gutes Zeugnis sein kann. Das beschreibt er wunderbar, wie er zum Schluss gespottet hat über den Glauben. Jetzt bete ich nicht mehr mit dir. Er hat gesagt, du musst aber mit mir wieder beten. Toll, was man da erleben kann. Herr Jesus, gebrauch mich selbst im Krankenzimmer, dass man etwas drin liegt und sagt, warum werde ich jetzt krank? Weil der Herr Jesus das will, dass ich einem anderen nahe komme. So kann es sogar sein in der persönlichen Lebensführung. Der Herr segne euch. Ja. Lieber Herr, vielen Dank, dass wir lernen dürfen, wie du deine Gemeinde baust. Das ist ganz wunderbar, wie du der Herr bist. Und wir sind oft so eigensüchtig, gefangen in unsere Ideen. Bewahre uns davor. Und gib doch auch eine Umkehr in unsere Christenheit, dass wir wieder hören auf deine Weisungen, auf deine Führungen. Ganz herzlichen Dank auch, was wir hier erleben dürfen an dieser Bibelkonferenzstätte, durch das Zeugnis dieser Schwestern und Brüder, die hier uns so viel Liebe schenken. Aber dass wir das auch umsetzen können mit dem Einfluss und dem Raum, den du uns lässt. Herr, wir bitten dich um eine Erneuerung deiner Christenheit, um eine Erneuerung des Werks, der Mission, der Diakonie in unserem Land, der Gemeinden und der Gruppen, dass in allem nur du zu lesen bist, in Wort und Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.